Diese Sendung wird euch präsentiert durch brick-tracker.de. Du hörst brickpods.de. Dein Talk rund um Klemmbausteine. Wir sind wieder für euch da mit vielen tollen Gästen, interessanten Themen und neuer Crew. Nur bei uns gibt es lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Noppensteine in deiner Hosentasche. Durch die Sendung werden euch Lars, Laszlo oder Simon führen. Und jetzt? Jetzt geht es natürlich los. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zu einer neuen Folge von brickpod.de. Heute widmen wir uns nach langer Zeit mal wieder dem Zugthema, zu dem wir uns Fabian Tragauer von Stoneheap eingeladen haben. Hallo Fabian.
Servus.
Und begleiten wird mich heute der Simon von Heidelstein. Hallo Simon.
Hallo.
Fabian, vor 2 Jahren warst du das erste Mal bei uns im Podcast zu Gast, wo du dich und dein Unternehmen vorgestellt hast. Damit unsere neuen Zuhörer trotzdem wissen, wen sie da heute hören, könnte ich jetzt fast einfach sagen, hört euch die Folge 12 an mit Stoneheap, aber stell dich doch trotzdem kurz einfach mal vor.
Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Fabian Tragauer, ich komme ursprünglich aus Österreich und habe dort die Firma Stoneheap groß gemacht. Am Anfang wollten wir PDF-Bauanleitungen verkaufen, gezielt für Züge. Das bedeutet einfach nur Bauanleitungen für Züge, die es so halt noch nicht gab. Damals noch oder sehr gut vergleichbar wie Rebrickable. Und mittlerweile hat sich das Ganze so wahnsinnig viel verändert, dass wir nicht nur im Bereich Züge sind, wir sind auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, machen sehr viel mit großen anderen Firmen, ganze Sets. Und mittlerweile, haben wir echt viele Produkte und dieses Jahr machen wir wahnsinnige Fortschritte und haben einiges zu bieten.
Ja, und ihr da draußen, ihr kennt natürlich Firma Stoneheap, habe ich selber damals vorgestellt, hatten wir auch in der Sendung natürlich das Zugthema, die Lokomotive Emma, hatte tatsächlich noch damals ein paar Kinderkrankheiten, wie du im letzten Gespräch auch um und wunden zugegeben hattest. Fabian, an welcher Stellschraube habt ihr in der Zwischenzeit gedreht, um die Emma ein bisschen zu verbessern bzw. zu optimieren?
Boah, also das ist jetzt wirklich schon so lange her, da hat sich wahnsinnig viel getan. Also im Grunde eigentlich alles. Wir haben wirklich die Druckerei gewechselt, also wir haben eine neue Schachtel, neue Anleitungen. Unsere Sets haben jetzt alle Prints. Wenn es nicht anders geht, ist ab und zu mal auch ein Sticker dabei. Wir haben einen neuen Steinehersteller und. Das heißt, wir haben so viele Sachen da optimiert und würden wir dieses Set jetzt noch einmal rausbringen, wäre es auf jeden Fall besser und günstiger.
Du sagst, wenn. Das heißt also, im Moment ist die Emma bei euch nicht mehr da.
Genau, das liegt nämlich daran, dass wir eine Lizenz von Warner Brothers damals bekommen haben.
Mhm.
Und eine Lizenz läuft ja gewöhnlich irgendwann mal aus.
Das ist richtig, ja.
In unserem Fall war es so, dass wir eine begrenzte Stückzahl hatten. Also die Emma, unser allererstes Set, war auf 200 Stück limitiert. Und danach haben wir, sage ich mal, den Vertrag geschlossen, beendet. Und seitdem haben wir jetzt noch nie, haben wir kein neues Set aufgelegt mit der Emma. Wir möchten es auf jeden Fall noch machen, aber mittlerweile tun sich so viele andere Sachen, dass sich das immer weiter nach hinten verschiebt. Jedoch ist unser Ziel trotzdem, dass die Emma noch einmal rauskommt.
Das heißt also, du kannst nicht ganz genau sagen, dieses Jahr wird es auf jeden Fall nicht, aber ihr habt das im Hinterkopf.
Genau so ist es, ja.
Ja, sehr cool. Die Emma habe ich natürlich mitbekommen, also die war schon ziemlich populär. Also man hat da sehr viel auf YouTube und auf Social Media mitgekriegt. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob das die Emma war, die mich zu euch auf die Webseite geführt hat. Aber das, ich weiß noch, dass ich vor weit über einem Jahr das erste Mal auf eurer Webseite war. Und ich habe dann gesehen, oh, ihr bietet ja auch Unterstützung an, wenn man jetzt selber ein Klemmbaustein-Set rausbringen möchte. Und als ich damals auf der Webseite war, schien das Hauptaugenmerk zu sein, neben dem Verkauf von PDF-Anleitungen. Und inzwischen habt ihr ja doch ein relativ großen Produktkatalog, kann man sagen. Wie kam es denn zu dieser Entwicklung?
Ja, das liegt daran, dass wir einfach viele Sachen ausprobiert haben. Auch in den Bereich B2B sind wir gegangen. Das heißt, wir haben, so wie du schon richtig gesagt hast, wir haben uns Leute gesucht, die Sets umsetzen möchten oder genauso etwas suchen, Unternehmen. Und die haben gesagt, ja, sie möchten jetzt zum Beispiel diese Eisenbahn haben. Wir helfen ihnen dabei, haben dementsprechend auch, sage ich mal, viel Kapital dafür auch bekommen. Also wir wurden auch sehr anständig entlohnt. Und dieses Geld haben wir halt wieder genommen und komplett wieder reinvestiert. Das heißt, wir haben viele solche B2B-Aufträge zusammenbekommen, haben viel Geld auf die Seite gelegt und haben dann gesagt, okay, jetzt möchten wir mal richtig starten. Wir machen mal unseren ersten kleinen Schwung mit einem, zwei Zügen, mit den Fahrkartenautomaten und. Und dann haben wir uns letztes Jahr gedacht, okay, dieses Jahr, also 2025, starten wir so richtig. Wir bringen unseren ersten eigenen Produktkatalog raus. Und ja, da zeigen wir wirklich, was wir so können.
Du hast ja selber gesagt, ne, euer Schwerpunkt lag beim Thema Eisenbahn. Das Portfolio hat sich jetzt aber doch richtig erweitert. Ist das die logische Konsequenz, wenn man dann anfängt bei der Lok, dann zum Bahnhof und Ticketautomaten und so weiter geht, dass man dann irgendwann sagt, hey, jetzt können wir mehr, wir öffnen uns jetzt richtig vom Thema her?
Ja, das hat da lustigerweise was mit den Lizenzen zu tun. Wir haben nämlich relativ schnell dann uns die nächste Lizenz gesichert, Deutsche Bahn und SBB, also zwei sehr große Bahngesellschaften. Und bei einer Deutschen Bahn ist halt am einfachsten natürlich so ein Ticketautomat zu machen und bei der SBB natürlich auch. Und das waren eigentlich dann die nächsten zwei Steps nach der Emma, die wir gemacht haben.
Wer von euch im Team ist denn irgendwie der große Eisenbahn-Enthusiast? Das Thema Eisenbahn kommt ja nicht aus dem Nichts. Also da muss ja irgendjemand sein, der so ein richtiger, ich sag mal, ohne es böse zu meinen, Zug-Nerd ist.
Ja, das ist lustigerweise, heißt er auch Fabian. Und das ist jetzt mittlerweile unser Chefdesigner und der designt den Großteil unserer ganzen Modelle. Und der kommt aus dieser Zugsparte und hat das Ganze so richtig mitgenommen. Der hat auch damals nämlich die Emma designt und mittlerweile designt er auch alles andere.
Ja, das ist Fabians sein Zwillingsbruder.
Zum Glück nicht.
Fabian, im Videoteaser haben wir schon von dir gehört, dass sich in den zwei Jahren so einiges getan habt, wie du auch eben schon gesagt hast. Ihr habt inzwischen in Karlsruhe eine neue Firma gegründet und seid ziemlich rasant gewachsen. Wie viele Mitarbeitenden habt ihr denn inzwischen? Also ich glaube, im letzten Interview waren es 6. Und was war euer Hauptwachstumsbereich?
Also Mitarbeiteranzahl, es ist immer sehr schwer zu sagen, welche Personen sind wirklich fix da, welche Personen können davon leben. Das sind mittlerweile drei fixe Leute, die jeden Tag daran arbeiten, aber wir haben auch jemanden Social Media im Backoffice, der sich um die E-Mails kümmert, Grafikerin, wir haben einen Vertriebler und. Wir haben natürlich auch eine Handvoll Community Designer, die halt uns immer wieder unterstützen, wenn wir Aufträge nicht mehr alleine schaffen oder wenn die einfach einen Wunsch haben, ein Wunschmodell, dann setzen wir uns gemeinsam hin, schauen, welches Modell wir da umsetzen. Dann bringen wir das auch raus.
Ich kann mich beim letzten Gespräch dran erinnern, Fabian, da hatte ich gefragt, Mensch, wenn da so viele Leute und Designer zusammenarbeiten, gibt es da so eine Art Meeting, wo man sich mal in der Woche so trifft? Da hast du gesagt, nee, gibt es so nicht, weil nicht alle an einem Ort sind. Wie ist das jetzt zwei Jahre später?
Tatsächlich gibt es das noch immer nicht.
Okay.
Es ist so, dass wir jeden Tag wirklich mit allen möglichen Personen, die da sind, reden und dann werden einfach die Projekte wirklich besprochen. Also man kann sich das so mittlerweile vorstellen, dass wir fast täglich mittlerweile eine Anfrage reinbekommen. Das ist jetzt im Bereich B2B. Also irgendwelche großen Konzerne, die irgendeine Idee haben und fragen, hey, könnt ihr das machen? Und dann sagen wir meistens, ja, wir können das machen. Bis zu dem Punkt, wenn ein Designer halt sagen möchte, hey, ich möchte jetzt eine ganz neue Serie machen, zum Beispiel Baustelle, dann setzt er sich hin, macht jetzt das erste Auto, dann einen Bagger, dann einen Kran und, bis die ganze Serie komplett ist. Und dann schaut man sich an, okay, was setzen wir davon um? Wie viel kostet sowas? Und.
Ja, Simon, der Fabian, der teasert hier schon.
Ja, ist doch gut so.
Ja, Mensch, Fabian, du hast im Vorgespräch gesagt, dass eure Halle in Karlsruhe jetzt schon viel zu klein ist. Wie muss man sich eure Halle vorstellen? Was ist da alles zu finden, beziehungsweise welche Arbeitsplätze sind da aufgebaut?
Also unsere Halle hat aktuell 170 Quadratmeter. Das ist die erste Halle, die wir uns in Deutschland in Karlsruhe gesucht haben, bekommen haben. Und was ist da drinnen? Also wenn man reingeht, hat man auf jeden Fall mal ein riesengroßes Schwerlastregal, wo die ganzen Kisten drinnen sind, Europaletten und. Dann haben wir ein weiteres kleineres Regal, das ist unser Versandregal. Das heißt, alle Sets, die wir jetzt aktuell im Onlineshop haben, sind dort eingeschlichtet. Dann haben wir einen kleinen Versandtisch. Dann haben wir auf der anderen Seite eine relativ große Social-Media-Ecke. Das ist gerade brandaktuell, weil wir möchten nämlich viele Videos machen, starten, endlich mal ein bisschen persönlicher werden, weil das ist etwas, was uns so sehr fehlt. Wir machen so viel, aber uns kennt keiner wirklich so, wer sind die Leute dahinter? Und das ist einfach so, so schade, finde ich, weil das Ganze braucht einfach einen persönlichen Touch. Und da nehmen wir uns gerade sehr viel Zeit und investieren gerade auch sehr, sehr viel Geld, damit das einfach wunderschön wird, dass wir wirklich eine schöne Social-Media-Ecke haben, wo einfach alles passt mit Modellen und. Wenn man jetzt weitergeht in dieser Halle, haben wir eine riesengroße Steinewand. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Einerseits ist das wichtig für die ganzen Prototypen, die wir bei uns testen und bauen, sowie Funktionen. Andererseits ist das auch wichtig für Reklamationen. Es ist leider immer wieder so, wenn man jetzt 1000 Sets auf den Markt bringt, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass da schon ein paar Sets fehlerhaft sind. Sei es jetzt einmal ein Spritzgussfehler, sei es einfach ein Stein fehlt. Das kommt leider immer wieder vor. Aber uns ist wichtig, dass wir sofort das Ganze abwickeln können. Das heißt, wir suchen uns den Stein raus und senden den dann kostenfrei nach. Und das war's dann eigentlich schon in der großen Halle. Also es ist dann es besteht wirklich aus Größenstadt einfach nur aus Steinen, Kisten, Social Media Ecke und ein Versandbereich.
Ja, siehst du, wo du gerade Social Media ansprichst, habt ihr euch da irgendwie Gedanken gemacht? Ihr werdet sicherlich irgendwo mal Ideen auf den Tisch gebracht haben. Du sagtest, es ist halt schade, dass die Leute so hinter Stoneheap meistens gar nicht wissen, wer macht da wie, was, wo. Habt ihr dann tatsächlich irgendwelche Personen ausgewählt, wo ihr gesagt habt, okay, die müssen den Kopf in die Kamera halten, oder macht ihr das eher so produktabhängig, das heißt, ihr zeigt nur Produkte, keine Gesichter, oder wie stellen wir das dann uns dann in Zukunft vor?
Also es ist tatsächlich so, dass ich gerne vor die Kamera gehen möchte, weil ich habe das Ganze vor 4 Jahren gegründet. Ich kann jede lustige und traurige Geschichte aus dem FF und habe eigentlich alles live erlebt, die ganzen Höhen, aber natürlich auch die ganzen Tiefen, und das sind einfach Geschichten, die sind wirklich einzigartig und die gehören einfach erzählt. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Deshalb habe ich gesagt, ich mache das Ganze, ich werde vor die Kamera gehen, ich werde Produkte präsentieren, ich werde auch die Entwicklung erzählen, und wenn wir irgendwelche Neuigkeiten haben, Probleme oder sonstiges oder irgendwelche Optimierungen, dann soll das alles offen und transparent kommuniziert werden, weil meiner Meinung nach ist es sehr, sehr wichtig, dass die Leute, die das Ganze aus dem Hobby sehen, also Klemmbausteine sammeln, bauen, dass die einfach auch sehen, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt und wie viel Hürden man wirklich da umgehen muss, um das Ganze aufbauen zu können.
Fabian, muss man sich das tatsächlich so vorstellen, wie die meisten YouTuber ihr kleines YouTube-Studio erstellt, gebaut oder ja hingestellt haben, dass ihr da tatsächlich wirklich jetzt in Technik auch investiert hast, sei es Mikrofone, Anklipp-Mikrofone, dass der Sound besser ist. Ihr habt einen Hintergrund, der gewählt ist. Habt verschiedene Lichter, oder wie muss man sich das bei euch vorstellen?
Also wir haben wirklich eine eigene Social-Media-Ecke gemacht. Das heißt, wir haben uns einen Ort in der Halle ausgesucht, wo wir gesagt haben, hier gehört ein gemütlicher Teppich rein, hier gehört ein passender Tisch rein, hier gehören schöne Hintergründe hin, es gehören vereinzelte Modelle. Mir war nämlich sehr, sehr wichtig, dass nicht hunderte Modelle im Hintergrund sind. Es soll auch kein Regal oder sowas im Hintergrund sein. Nein, es soll einfach eine gemütliche Stimmung sein, wo man erzählen kann, besprechen kann und. Und ja, wir haben auch sehr viel in Technik investiert, sei es, dass wir über unseren Köpfen ein eigenes Licht-Setup haben, bis hin zum eigenen Spots für die ganzen Modelle, dass die im Hintergrund speziell angeleuchtet werden. Aber auch, wir haben ein zweites Studio gleich nebenan, wo dann so eine Couch-Stimmung ist. Das heißt, wir haben dort zwei große Bänke oder ich weiß leider nicht, was die Mehrzahl von Couch ist.
Sofas, sag Sofas.
Sofas,
genau. Ich hätte jetzt auch Sofas gesagt.
Wir haben dort ein großes Sofa hingestellt und wenn wir mit der einen Ecke fertig sind, dann möchten wir gerne die zweite Ecke dann aufbauen, sodass wir zwei unterschiedliche Setups haben. Ich würde fast behaupten, es ist ein bisschen anders als die ganzen YouTube-Studios oder YouTuber mit den Review-Sachen, aber es ist auch ein bisschen ähnlich. Es ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall eine gemütlichere Stimmung meiner Meinung nach. Es ist nicht so viel Hektik im Hintergrund und das Ganze ist wirklich auf einer sehr professionellen Ebene.
Ja, da würde ich sagen, laden wir die Zuhörer einfach ein, uns oder dass sie sich einfach mal die Videos angucken, dann können sie sich selbst überzeugen, was hat der Fabian da heute gefaselt. Redet er von einer gemütlichen, runden, roten Sofaecke oder was auch immer, macht es ja spannend auf den Content, was wir da in Zukunft erwarten werden bei euch.
Ja, vor allem, weil er ja gerade auch erwähnt hat, dass er aus den 4 Jahren unglaublich tolle Geschichten zu erzählen hat. Ich meine, alle lieben eigentlich Geschichten und ich würde jetzt ja fast schon fragen, wenn du irgendwas Cooles parat hast, ob du nicht uns auch irgendeine richtig coole Geschichte aus den 4 Jahren erzählen willst, wenn es eine kurze, kleine, knackige ist, die du parat hast. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Ich habe leider nur 2 sehr große und lange Geschichten. Ich muss überlegen, ob mir schnell irgendeine kurze Geschichte einfällt, die erzählenswert ist. Aber es passiert mittlerweile so viel. Also man muss hier wirklich sagen, wir arbeiten 14 bis 16 Stunden pro Tag und da passiert so wahnsinnig viel. Das kommen einfach so viele Geschichten zusammen, wo ich einfach jetzt gerade aus dem Stegreif natürlich nichts sagen kann. Also das ist eh typisch. Vielleicht später.
Ne, dann sollen die Leute einfach auf euren Social Media Kanälen schauen. Da wirst du ja sicherlich die ein oder andere Geschichte erzählen.
Es dauert noch, bis wir fertig sind. Also wir haben gerade heute die Technik verbunden. Die ganzen Hintergrundbeleuchtungen haben wir heute verkabelt. Ich schätze, in 1-2 Monaten sollte es dann ungefähr losgehen. Und dann könnt ihr euch bereit machen auf spannende Geschichten von Stoneheap.
Ja, das hört sich doch interessant an. Wir sind alle gespannt, wenn die ersten Videos da mit Fabian zu sehen sind. Kommen wir mal zurück auf den genannten Produktkatalog. Im Produktkatalog habt ihr es ja schon angekündigt, 2025 wird es so einiges an neuen Sets geben. Einige Sets aus dem ersten Halbjahr sind bei euch schon erhältlich, wie man im Onlineshop sieht. Andere Sets gibt es Mitte oder gegen Ende des Jahres zum Thema, wie du schon vorhin angeteasert hast, Baustelle oder Hafen. Was erwartet die Community, Fabian, alles für tolle Sets in diesem Jahr?
Puh. Also in diesem Jahr, wenn ich mal kurz auf meinen Spickzettel schaue, erwartet euch tatsächlich 76
wow.
Sets.
76, wow. Also das sind ja
76 Artikel werden dieses Jahr rauskommen. Angepeilt ist es, dass es ab Q3 alles erhältlich ist und vieles ist jetzt gerade auch auf dem Weg hierher. Man muss aber fairerweise sagen, in diesen 76 Artikeln sind auch Schienen und Motoren, weil wenn man die jetzt wegrechnet, sind wir ungefähr trotzdem noch bei 55 bis 60 Bausets und die restlichen Sachen sind halt ja Schienen in allen Radien, Weichen, alle möglichen Varianten, die typischen Motoren, die man kennt. Das ist jetzt eigentlich mal jetzt nicht so spannend, aber vor allem für die Zugfans, ihr könnt es euch gefasst machen. Es gibt ganz, ganz viele Gleise in ganz, ganz vielen verschiedenen Radien.
Plauder doch noch am besten ein wenig über den Produktkatalog. Was ich habe da zum Beispiel ein paar Schiffe gesehen, ich habe da ein paar Baustellengeschichten gesehen, ich habe Oldtimer gesehen, was wird es da alles so spannende Sachen geben?
Es ist gerade so, dass ich neben mir gerade den neuen Katalog auch liegen habe fürs zweite Halbjahr und deshalb muss ich gerade noch in den alten Katalog ein bisschen herumschmökern, damit ich da jetzt nicht alles durcheinander bringe, weil zwischen dem ersten Katalog, der auch auf der Webseite gerade verfügbar ist, und dem zweiten Katalog, der voraussichtlich in 2 bis 3 Monaten online kommt, hat sich doch einiges getan. Weil wir haben letztes Jahr noch gedacht, ja, 40 Sets, das sollte komplett reichen. Und dann haben wir halt komplett übertrieben. Also, wir reden jetzt einmal ein bisschen über die Produktsets, die geplant sind. Und zwar haben wir uns zwei Kategorien rausgesucht. Einmal die Baustellensets, also Baustellenserie, und eine Hafenserie. Zu jedem Hafen gehört natürlich ein Schiff. Bei uns sind es zwei Schiffe, ein Containerschiff, den man auch erweitern kann. Das heißt, wir haben es so gebaut, dass man dort Container reinladen kann. Diese Container bieten wir dann auch an mit einer deutschen Bahnlizenz. Sowohl DB Cargo als auch DB Schenker sind so zwei kleine 40-Fuß-Container und die passen natürlich dann perfekt in den Containerschiff hinein. Und wenn das nicht reicht, haben wir halt eine Erweiterung, dass man halt mehr Container reinbekommt. Dann haben wir noch einen kleinen Hafenschlepper, die haben wir Seemöwe getauft. Und das kann man sich wirklich vorstellen, wie einfach ein kleines, uriges Schiff mit ganz, ganz vielen Bedruckungen. Das ist uns sehr, sehr wichtig gewesen, dass wir das machen, weil Bedruckungen tatsächlich nicht wirklich mehr kosten. Also es ist echt wirklich so, dass ein Sticker und ein Print, zumindest bei uns, relativ gleich teuer ist. Und deshalb haben wir gesagt, naja, dann bedrucken wir einfach alles, was möglich ist. Natürlich muss man noch Klemmbausteine sehen, aber wir haben das Maximale rausgeholt aus den Sachen. Und ja, um das Ganze natürlich von dem Schiff rauszubekommen, braucht man natürlich einen Verladekran. Deshalb wird dieser Container von dem Schiff vom Verladekran rausgehoben auf unseren Hafenmodulen. Und dann kommt natürlich die Eisenbahn mit ihrem, ja, Container, Verladewagen, nenne ich jetzt einmal. Und dort wird der Container draufgestellt. Das bedeutet, dann kommt eine kleine Lok. Das ist in dem Fall jetzt unsere Köff. Die nimmt nämlich den Container mit dem Verladewagen mit und schiebt ihn dann weg. Und so ist das ganze Thema Hafen mal rundherum abgeschlossen. Klar, es gehört noch ein LKW dazu, den wir auch noch machen. Und natürlich kleine Zubehörartikel, wie zum Beispiel ein Gabelstapler oder Bojen und, und. So wäre die ganze Welthafen mal abgeschlossen.
Entschuldigung, dass ich jetzt reingrätsche.
Oh,
der,
ja.
Liebe Lars, der hat manchmal seine Mühe damit, dass ich dann irgendwie ihm den Fragenkatalog durcheinander bringe. Aber es passt halt gerade schon wieder so gut, dass ich einfach jetzt zwischen rein fragen muss. Du hast gesagt, ihr habt diese zwei Schiffe und ihr habt die Container und den Laster und den Verladekran und so. Das heißt, das ist schon gedacht, dass man damit spielen kann. Das heißt, sind die Sachen alle im gleichen Maßstab, dass ich wirklich den Container vom Schiff hochheben und auf den Laster laden kann und es passt und das kleine Hafenboot und so. Also ich habe die Bilder natürlich in diesem Katalog jetzt auch vor mir, aber da ist es ganz schwer zu erkennen, ob das wirklich alles der gleiche Maßstab ist zum Spielen oder sind die Sets gar nicht als Spielsets gedacht?
Doch, also unsere Sets sind alle im gleichen Maßstab und das war mir sehr, sehr wichtig, dass man wirklich eine Sache mit der anderen Sache kombinieren und deshalb habe ich die Geschichte erzählt von dem Container, der vom Containerschiff bis zum Containerverladekran bis auf die Gleise kommt. Und somit haben wir eine runde Geschichte und alles ist miteinander kombinierbar.
Super cool. Ist es denn auch im Minifigurenmaßstab?
Ja, ist es. Es ist tatsächlich so, dass bei uns das Ganze im Minifigurenmaßstab ist, auch wenn dieses Thema sehr, sehr heikel immer wieder ist, was Lego-Minifiguren angeht. Aber auch wir sind dann etwas dran. Und wichtig ist, dass alles miteinander funktioniert und kompatibel ist.
Sehr gut, da nimmst du nämlich auch schon eine Frage vorne weg, aber die wäre viel...
Die bewahren wir uns für später auf.
Na komm, jetzt hat er es gerade angesprochen, die muss man jetzt stellen, das kann man nicht für später aufheben.
Na dann Simon,
also,
raus damit.
Minifiguren, ist es geplant, dass Sets mit Minifiguren auf den Markt kommen von euch? Und wenn ja, wollt ihr eine eigene entwickeln oder arbeitet ihr da mit jemandem zusammen, der schon eine Minifigur hat?
Zur ersten Frage, nein. Unsere Minifiguren werden nicht mit einem Set zusammen rauskommen. Hat alleine den Grund, dass wir uns ja nicht angreifbar machen. Wenn eine Minifigur angegriffen wird, ist das ganze Set mitgehangen, mitgefangen. Und deshalb werden wir die Minifiguren vorerst, solange die Rechtslage 100% klar ist, wird es das getrennt geben. Und zur zweiten Frage, wir werden keine Minifigur selbst erfinden, wir werden mit jemandem zusammenarbeiten und wir sind aktuell der Meinung, dass diese Minifigur noch nicht bekannt ist. Das heißt, man kennt sie auf dem europäischen Markt noch nicht, außer man ist sehr, sehr tief in dieser ganzen Materie drinnen. Und da machen wir gerade die ersten Baustellenarbeiter und Hafenarbeiter.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Fabian, wenn jetzt da draußen die Leute hören, was es da alles für Schönes gibt, interessieren wahrscheinlich auch ganz viele die Preise. Hast du so im Kopf, was bei euch vielleicht so ein Schiff oder so ein Container nachher kosten wird?
Ja, selbstverständlich. Also wir haben uns wirklich gedacht, dass wir natürlich im Durchschnittspreis bleiben. Wir möchten gerne die Sachen, dass die alle im gleichen Verhältnis sind. Unsere Preise kann man jetzt mal grob sagen, dass man zwischen 5 bis 6 Cent pro Stein zahlt. Und wir haben uns wirklich da Mühe gegeben, auch kleine Artikel rauszubringen, die aber auch viel bieten können. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf die Baustellenserie jetzt weiter rüber. Da haben wir zum Beispiel einen kleinen Mini-Bagger oder eine Planierraupe, die voll bedruckt ist und auch Funktionen hat. Und da bewegen wir uns bei 10 Euro. Das sind dann um die 180 Steine, 170 Steine oder jetzt auch den Container. Der ist jetzt leider ein etwas schlechtes Beispiel, weil das einfach mit Lizenzen doch etwas kostspieliger ist. Da haben wir 2 20-Fuß-Container für 20 Euro. Das sind dann wiederum 444 Steine. Es liegt einfach daran, dass das tatsächlich 32 Bedruckungen sind in einem Set. Und ja, auch kleine Bedruckungen summieren sich halt dann und machen dann doch einen etwas größeren Faktor. Und was noch dazu kommt, sind natürlich Lizenzgebühren, die ja bei der einen oder anderen Marke doch etwas teuer ist.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, gut, man hätte jetzt auch einfach mal so spontan auf so einen Container Stoneheap draufschreiben können. Wär nicht ganz so teuer gewesen.
Das stimmt. Ja, wir haben, sage ich mal, den Namen Stoneheap gerne in unseren Sets relativ wenig verwendet, weil wir einfach wirklich mit namhaften Marken arbeiten möchte und nicht einfach fiktive Sachen. Wir müssen jetzt auch fairerweise sagen, bei der Baustellenserie haben wir jetzt keinen Lizenzpartner gefunden und haben uns dann natürlich einen fiktiven Namen ausgedacht. Das schon, aber bei den Containersachen suchen wir tatsächlich noch einen Lizenzpartner für unseren 40-Fuß-Container. Da ist es echt nicht so einfach, weil wir dann Richtung international gehen und dann müssen wir mal wirklich jemanden finden, der Lust hat, sein Logo herzugeben, der natürlich nicht zu teuer ist und der natürlich auch 40-Fuß-Container betreibt.
Ja, also ihr hört da draußen, es bleibt spannend. Wo wir gerade bei kleinen Sets waren, kommen wir mal zu etwas größeren Sets, Fabian. Wie sieht's mit großen Sets tatsächlich bei euch aus? Wenn ich mir die Schwebebahn-Haltestelle Werderbrücke für 249 Euro ansehe, ist das schon eine Summe? Wird das Set wirklich verkauft oder ist es eher doch ein Ladenhüter?
Wir haben tatsächlich kaum mehr welche davon lagernd. Also es ist wirklich so, wir haben aktuell, ich glaube, um die 5 Stück noch bei uns selber. Man muss auch sagen, das war eine 250er Auflage, weil das nämlich so riesengroß ist und wahnsinnig viele Steine. Ich glaube, 4.499 Steine sind das Ganze. Und wir haben das in Zusammenarbeit mit Wuppertal gemacht. Dort natürlich, wo die Schwebebahn zu Hause ist und natürlich auch die Werderbrücke, weil um das dreht sich ja das Ganze. Wir können halt wirklich nur sagen, es wird dieses Jahr auf jeden Fall sold out sein, bei uns auf jeden Fall, bei unserem Kunden, die Stadtwerke bzw. die Stadt Wuppertal, die haben auch nicht mehr so viel auf Lager, das heißt, das Ganze wird gekauft, wir kriegen auch echt viele Fotos und manche beleuchten das Ganze auch, aber zurück zu deiner ursprünglichen Frage, ja, es kommen auch größere Sets und zwar gehen wir dann wieder in den Bereich Züge rüber und wir kennen diesen einen ganz bekannten Zug in Deutschland. Da gibt es verschiedene Versionen davon, aber fast jeder ist schon mal mit diesem weißen Zug gefahren. Und ja, unserer ist...
Ja, der fährt ziemlich schnell.
Ja, der fährt ziemlich schnell und er ist auch sehr lang und auch unserer ist dann sehr lang mit stolzen 2 Metern.
Wow.
Bringen wir das Ganze raus. Und wir machen das Ganze kompatibel, beziehungsweise wenn jemand sagen möchte, hey, 2 Meter reichen ihm nicht, kann man natürlich noch eine weitere Klasse dazu kaufen und kann dann 2,50 Meter draus machen und. Das heißt, wir bringen diese Sache einzeln raus und jeder kann sie selbst zusammenstellen. Hey, wie lang soll der ganze Zug sein? Vielleicht möchte jemand auch 3 Triebköpfe haben, ich weiß es jetzt nicht, aber er kann dann auch rein theoretisch einen 3. Triebkopf dazu kaufen. Wir haben das wirklich so zusammengestellt, dass jeder ganz beliebig das Ganze zusammenstellen möchte, wie er möchte. Zusammen kaufen möchte, wie er möchte. So, jetzt ist richtig.
Ja, Fabian, weil ich selber tatsächlich schon in Wuppertal mit der Schwebebahn gefahren bin und das total klasse fand, wollte ich immer mal schon gemacht haben. Zugfahren ist langweilig, Schwebebahn ist cool. In einem Review-Video von, wie heißt er? Benz Lego Klemmbaustein World habe ich gesehen, dass man euer Set Wuppertaler Schwebebahn, der Kaiserwagen, vorne quasi an die Haltestelle integrieren kann von eurem großen Haltestellen-Set. Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass die Höhe der Pfeiler unterschiedlich sind. Also die Schienen passen von der Höhe her zwar, aber war das von euch so angedacht oder ist das ein tatsächlicher Baufehler vom Kanalinhaber?
Ich habe tatsächlich das Video von der Woche gesehen, wovon du sprichst und ich war auch ein bisschen irritiert, weil wir haben das natürlich alle selbst getestet, aber nachdem ich das Video angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass er die Platte getauscht hat. Er hat die Grundplatte getauscht. Ich möchte jetzt nichts unterstellen. Wir sind uns aber relativ sicher, dass es eigentlich die gleiche Höhe sein sollte, weil wir haben das Ganze natürlich auch getestet. Wenn wir uns da wirklich geirrt haben, dann wäre das natürlich sehr peinlich. Aber wir haben auch gesehen, es passt zusammen, auch wenn ein Höhenunterschied vorhanden beziehungsweise in dem Video. Und das ist das Wichtigste. Und so wie du schon gesagt hast, ja, wir haben das natürlich geplant gehabt und haben extra den Innenraum von der Wärterbrücke etwas höher gemacht, damit der Kaiserwagen da schön hineinpasst.
Genau, also man sieht ja im Video, dass er sich selber wundert, dass da so die Höhe der Pfeiler irgendwie nicht so passt, aber wenn du sagst, da fehlt eine Platte, dann werden wir ihn an dieser Stelle einfach mal darauf hinweisen. Ich habe schon gesagt, dass ich das in der Frage einfach mal mit einbaue, damit wir mal auf ihn aufklären können, ob er den Fehler gemacht hat oder ob es dann wirklich so ist. Das haben wir heute festgestellt, dass da eine kleine Platte fehlt. Aber bleiben wir noch kurz beim Kaiserwagen Komplettset. Denn im Video, man auch auf Benz Lego Klemmbaustein World sehen kann, da hat er auch den Kaiserwagen vorgestellt. Einmal im Aufbau, einmal im Review. Im Video hat man da tatsächlich auch gesehen, dass die Trasse da noch sehr wackelig ist. Habt ihr noch vor, dieses Modell zu optimieren? Und als zweite Frage, und die Trasse noch einzeln anzubieten?
Es ist tatsächlich so, dass das ganze Projekt schon über ein Jahr her ist und wir mittlerweile sold out sind bei dem. Also wir haben tatsächlich gar keinen Kaiserwagen mehr. Es hat auch nur noch unser Kunde, die Stadt Wuppertal, hat noch welche. Wir sind aktuell dran, die anderen Wagen zu bauen. Das heißt, es gibt ja viele verschiedene Schwebebahnen.
Genau.
Der Kaiserwagen ist nämlich ein älteres Modell. Und da sind wir jetzt gerade dabei, einen neuen Wagen herauszubringen. Aber uns ist auch bekannt, dass es da ein bisschen Probleme gab mit dem Durchhängen. Aber wir werden das Ganze generell komplett neu überarbeiten, da das Ganze leider eher ist wie eine Hängebahn ist. Und wir möchten das noch originalgetreuer machen, sodass die Räder zum Beispiel auf den Schienen oben ist und nicht so wie in dem Set aktuell neben den Schienen.
Also ich kann mir halt nur gut vorstellen, wenn es so einen Fan gibt oder jemand Wuppertal oder auch eine City einfach nachbauen will und diese Schwebebahn quasi da integrieren möchte in seine Stadt, da ist man mit einer Trasse dann immer so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Das heißt, da gibt es bestimmt etliche Leute, die nur die reinen Trassen kaufen würden, um das dann halt so in die Stadt auch zu integrieren. Ne? Da gibt es ja auch in Wuppertal nicht nur eine kurze Trasse, wo die Bahn da fährt.
Du hast vollkommen recht, ja. Es war am Anfang auch geplant, dass wir weitere Stücke machen. Das Ganze ging halt nie wirklich durch, weil wir hier an unserem Kunden gebunden sind. Und wenn der Kunde da nicht mitzieht, ist das für uns doch ein sehr hoher finanzieller Aufwand. Und dann haben wir uns doch überlegt, weitere Sets rauszubringen, anstatt dieses eine Projekt zu erweitern. Das heißt, die ganzen Schienen in der passenden Farbe hätten wir noch, die haben wir nämlich damals in Massen produziert und die gibt es ja eigentlich nirgendwo, diese braunen, ich sage jetzt mal rostigen Schienen. Wir müssen noch schauen, ob wir das Ganze erweitern, aber aktuell sieht es eher so aus, als würden wir eine weitere Bahn machen und ein komplett neues eigenes System, da leider der blaue Marktbegleiter, der große, hat gedacht, er muss auch dieses Set rausbringen und jetzt sind wir da ein bisschen Kopf an Kopf mit ihm.
Ja, also das haben ganz viele da mitgekriegt. Also wir sind ja auch viel in Foren und Facebook-Gruppen und so aktuell dabei. Und da ist mir in der Tat dann ein Set einer Schwebebahn aufgefallen. Und dann, oh, da habe ich dann als erstes gleich im Forum geschrieben, kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, Stoneheap war da eher dran. Ne? Also Mark, der Blue Bricks, oh, jetzt ist mir das Wort rausgefallen, der Kandidat vielleicht da ein bisschen abgekupfert haben.
Ja, man muss fairerweise sagen, mit 6.000, ich glaube 500 Steinen, sieht das Ganze natürlich sehr beeindruckend aus. So fair muss man sein, aber mit dieser Steineanzahl kann man natürlich auch sehr, sehr viel machen. Wir sind auf jeden Fall dran. Das Ganze ist unseres Wissens nach noch nicht final durch, da das Ganze nämlich auch unser Kunde ist, der auf dieser Verpackung oben steht und ja, viele Leute fragen sich gerade, was tut sich da, auch wir, weil die Sache noch nicht zu 100% klar ist und deshalb schauen wir mal, ob dieses Set tatsächlich auf den Markt kommt oder wieder verschwindet.
Ja, Simon, das ist, ich pirsch da einfach mal ganz kurz ein, das ist eine richtig gute Frage, die wir dann in der Jahresrückblicksfolge für 2025 dann nochmal in den Topf werfen.
Ja klar, werden wir sehen. Aber wo wir jetzt gerade über Blue Bricks gesprochen haben, es gibt ja inzwischen einige auch nicht nur international, sondern eben explizit deutsche Klemmbausteinhersteller. Zwischen Blue Bricks, Kiddycraft, Bricks Toys, Bricksies und Open Bricks. Wo seht ihr eure Nische oder was unterscheidet euch von den anderen Herstellern? Was hebt euch da ab?
Also ganz klar die Geschwindigkeit vom Designen. Es ist wirklich so, wenn ein Kunde anfragt, kriegt er meistens innerhalb von 24 Stunden schon seinen ersten Entwurf. Wie das Ganze möglich ist, ist einfach, weil wir wahnsinnig viele Leute sind und sehr, sehr viele Modelle bereits fertig haben. Wenn wir zum Beispiel ein Windrad machen müssen oder sowas, haben wir das schon gemacht für einen Kunden und so weiter. Das heißt, die Sachen sind ja relativ gleich und es müssen immer nur ein paar Sachen angepasst werden. Das heißt, das ist mal der erste Faktor. Ich würde mal auch behaupten, dass wir preistechnisch im Mittelfeld sind. Wir sind nicht die günstigsten, jedoch haben wir einen Fokus auf den Einzelhandel. Und wenn ein Produzent mit dem Einzelhandel zusammenarbeiten möchte, müssten die Preise leider etwas höher sein, weil sowohl der Produzent, also wir, als auch der Einzelhandel dementsprechend mitverdienen möchte. Und da können wir leider es nicht so machen wie Blue Bricks, dass man die Sets so günstig rausbringt, weil die haben natürlich keinen Einzelhandel dazwischen, müssen dementsprechend auch nichts abdrücken. Und für uns ist halt wichtig, der Einzelhandel muss seine 80-100% Gewinnmarge haben bei unseren Sets und das bekommt er auch. Und deshalb müssen unsere Sets dann einfach ein bisschen teurer sein als in dem Fall Blue Bricks. Was ist noch der Riesenunterschied? Ich würde mal behaupten, dass wir sehr, sehr detailgetreu arbeiten. Das ist auch noch so ein Faktor, den viele Marktbegleiter nicht machen, beziehungsweise die fokussieren sich. Wenn man jetzt eh schon über Johnny's World zum Beispiel gesprochen hat, der ist in der Spielrichtung drinnen. Das heißt, die Sets sind für Kinder. Das ist so sein Gebiet, würde ich jetzt einmal sagen. Die Leute von Bricksy, Bricks Academy, für mich sind das halt immer... Die gehören beide für mich halt zusammen. Die sind halt im Microbuilding unterwegs, machen die Stadien, Sportsachen, wahnsinnig gute Idee, finden wir. Ist auch nicht so unser Bereich mit den Microsachen. Wir haben es bis jetzt, ich glaube, einmal erst gemacht. Das liegt uns nicht wirklich. Wir möchten einfach Modellbau aus Noppensteinen machen und das ist uns sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir haben Zugpläne, legen die hinter unserem Programm und bauen die dann nach, so wie sie tatsächlich sind. Oder wir haben jetzt gerade einen sehr, sehr großen Kunden, der, ich würde mal behaupten, ja, sicher halb Deutschland kennt und da muss man einfach dann wirklich viele, viele Abnahmeschleifen machen, bis jeder einzelne Stein perfekt sitzt. Und da muss jeder Print dreimal besprochen werden und, und. Also Details können wir wirklich maximale machen, was zum Rausholen ist. Das ist sicher noch eine gute Stärke von uns. Ja, also meiner Meinung nach sind das eh schon sehr viele Punkte, die uns ein bisschen abheben.
Ja, ja, also was ich jetzt vor allem raushöre, aber vielleicht interpretiere ich das jetzt auch schon zu sehr rein, da darfst du mich gerne korrigieren, weil du immer gesprochen hast, wenn ein Kunde zu uns kommt, wenn der Kunde das so will, wenn der Kunde das so will. Das heißt, es ist schon auch immer noch so, dass euer Schwerpunkt auf diesem B2B-Bereich liegt.
Wir haben tatsächlich die Firma so aufgebaut, dass wir die Hälfte auf B2B als auch auf B2C
ja.
sind.
Okay.
Und für alle, die das jetzt noch nicht so ganz verstehen, B2B heißt einfach Business to Business für diverse Kunden, Großkunden, als auch der Einzelhandel fällt auch unter B2B. Und B2C heißt einfach Business to Customer, bedeutet einfach, wir verkaufen Sets an Privatpersonen, in dem Fall die meisten Zuschauer von euch oder Hobbybegeisterte.
Was mich ja nochmal interessieren würde, Fabian, wenn ich jetzt als Kunde zu dir komme und hab so eine Idee eines Sets, eines Produktes, wie lange würdest du sagen, dauert es von der Idee und der Bauanleitung bis nachher tatsächlich der Kunde, dass das Set auf dem Tisch liegen hat?
Das kommt tatsächlich darauf an, wie schnell der Kunde ist. Wenn wir jetzt vom Best Case ausgehen und der Kunde sagt, er möchte jetzt, was nehmen wir jetzt einfach, was ist jetzt so ganz abstrakt, eine Wurstsemmel. Nehmen wir jetzt.
Eine Wurst. Sehr schön.
Oder ein Wurstbrötchen für die deutschen Zuschauer. Habt ihr Wurstsemmel? Sorry, kurz für den Einhack. Habt ihr Wurstsemmel in Deutschland?
Süddeutschland. Ja.
Süddeutschland.
Ja.
Okay,
genau.
Der Kunde möchte jetzt gerne eine Wurstsemmel haben und sagt, okay, er schickt uns ein Foto, wir machen das, der kriegt das am nächsten Tag zugeliefert. Dann sagt der Kunde noch, okay, er hätte gerne eine Schachtel, eine Anleitung. Die Anleitung designen wir immer und dann hängt es meistens schon am Titelbild oder an der Schachtel. Die meisten unserer Kunden brauchen leider sehr, sehr lange, was das Cover angeht, vom Designen her. Und so verlieren wir wahnsinnig viel Zeit, bis das Produkt dann tatsächlich fix und fertig ist, weil wir sammeln immer alles zusammen, schicken es ab und dann wird es produziert. Die reine Produktionszeit ist bei uns 50 Tage. Und je nachdem, ob das Ganze mit dem Flugzeug reinkommen soll oder mit dem Schiff, sind wir dann noch einmal circa bei 10 bis 50 Tage. Das heißt, wenn es wirklich schnell gehen soll, hat man es in 60 Tagen fertig, alles. Und wenn es langsam ist oder man sich Zeit lassen möchte, ja, dann dauert es schon einmal seine 3-4 Monate.
Ja, aber das ist nach wie vor ziemlich schnell, würde ich sagen. Selbst wenn es 3-4 Monate sind, ist das krass.
Ja, es kommt natürlich auch immer auf die Menge drauf an. Wir arbeiten mit mehreren Produzenten. Das heißt, wir haben tatsächlich nicht nur einen Produzent. Und wenn jetzt jemand nur eine Kleinauflage haben möchte, von 50 Stück, dann nehmen wir natürlich einen ganz anderen Produzenten, der jetzt viel, viel schneller ist. Und dann schaffen wir es tatsächlich auch. Ich glaube, das Schnellste, was wir umgesetzt haben, war in 30 Tagen. Und dann war das Set komplett da.
Ziemlich krass.
Also es geht auch wirklich, wirklich schnell. Kommt drauf an, ob es eine 1000 Auflage wird, ob es 5000 werden oder einfach nur, ja, 100
ja,
Sets.
Ja.
Eine Gegenfrage hätte ich da einfach. Jetzt hat er erklärt oder dargelegt, wie schnell das ist. Kannst du dich an einen Auftrag mal erinnern, der richtig lange gedauert hat?
Ja, also das Längste, wo wir jetzt dran sind, beziehungsweise die erste Anfrage haben wir 2023 tatsächlich bekommen und der Kunde hat vor einer Woche bezahlt.
Wow, okay.
Das heißt, ja, das war in dem Fall eine Gemeinde. Da das Set eh nicht öffentlich zu sehen sein wird, kann ich das auch so sagen. Ja, das heißt, es dauert auch mal richtig, richtig lange. Dann gibt es Kunden, die es halt ganz, ganz genau haben möchten mit den ganzen Plänen, was ich schon vorher gesagt habe. Da ja, reden wir wirklich schon seit über einem halben Jahr, wo wir einfach nur Optimierungen machen. Das heißt, wir arbeiten an den Modellen wirklich über einem halben Jahr, bis die Sachen perfekt sind. Und das kann ich jetzt schon vorweg sagen, wenn das umgesetzt wird, also es ist fix, dass es umgesetzt wird und das mehr als 50% der Deutschen kennt, dann wird das wahrscheinlich das Modell sein, ja, in Deutschland, würde ich mal sagen. Oder das Klemmbaustein-Modell schlechthin.
Ich frage mich da immer, Fabian, wie ist es tatsächlich? Wird ein Projekt, also man kennt das ja, ne? beim Hausbau oder bei was weiß ich auch immer, ein Projekt, was länger dauert als normal, wird meistens auch teurer, weil man viel optimieren muss. Ist das bei euren Klemmbausteinsets genauso? Das heißt, wenn ich sage, ein Klemmbausteinset ist, man hat da eine Preisvorstellung, was wie du sagst, 50 bis 60 Tage kostet so viel, kostet denn ein Klemmbausteinset, wo ihr dann ein Jahr dran seid, dann auch automatisch mehr?
Tatsächlich nicht. Ist wirtschaftlich gesehen jetzt nicht so gut, aber es ist tatsächlich so, dass wir da nicht an dem Preis jetzt etwas ändern, wenn wir uns im Vorfeld einigen und je nachdem, wie hoch oder wie groß dieser Kunde ist oder wie bekannt das Ganze ist, desto mehr Zeit nehmen wir das Ganze, ohne da wirklich zu sagen, hey, wir müssen jetzt einen Preisaufschlag machen. Also wir sind da sehr, sehr human mit dem Ganzen, da wir relativ schnell sind, was das Ganze angeht. Und wir können viele Sachen halt quer finanzieren. Das heißt, wenn ein Projekt relativ schnell geht, wenn der Kunde sagt, ja, er möchte das haben, wir schicken es ihn hin und er sagt, perfekt, genau das will ich haben, dann sagen wir, okay, bitte Schachtelanleitung, also Titelbilder, uns zukommen lassen und er schickt das uns eine Woche später, ist alles perfekt und dann passt das. Dann haben wir wirklich nur, ja, vielleicht ein, zwei Tage Zeit und dann geht das Ganze schon in Produktion. Oder natürlich auch Folgeaufträge. Das ist natürlich am angenehmsten, wenn der Kunde sagt, ja, uns hat das so gut gefallen. Das sind zum Beispiel unsere kleinen Schiffe, die wir mit der HGK zusammen machen. Das ist der größte Binnenschiffshafenbetreiber. Und die wollen immer wieder kleine Schiffe haben. Und die sagen dann jedes Jahr oder alle paar Monate, ja, wir hätten gerne diese noch einmal und das noch einmal. Und wir sagen zu unseren Produzenten, ja, bitte AB021 noch einmal produzieren. Der kennt sich aus, der produziert und dann ist das Ganze schon erledigt. Also da hat man wirklich Aufwand von ja, 20 Minuten und fertig. Es ist alles erledigt und das ist wirklich echt schön, wenn einfach solche Folgeaufträge einfach reinkommen.
Wo du jetzt die Produzenten angesprochen hast, das war bei der Folge 12, also bei der letzten Folge, wo du zu Gast warst, ja auch Thema, weil ihr da gerade den Produzenten gewechselt hattet oder den Steinehersteller und du da noch nicht so richtig verraten wolltest, wohin es geht. Jetzt höre ich raus, ihr habt eben mehrere an der Hand.
Genau so ist es, ja.
Okay, und das ihr habt euch für diesen Weg entschieden, weil die unterschiedlich schnell dann euch beliefern können oder woran liegt es?
Es ist immer so, dass jeder seine Stärken und Schwächen hat. Und uns ist wichtig, wenn wir jetzt einfach viele Bausteine brauchen, dann setzen wir lieber auf den Hersteller. Oder wenn wir große Mengen brauchen, dann setzen wir lieber auf den Hersteller. Also wir haben wirklich gesagt, wir müssen da einfach differenzieren, weil wir sogar einen unserer Produzenten schon ausgelastet haben mit unseren Aufträgen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir können den jetzt nicht noch ein Projekt hinschmeißen, weil der rennt eh schon im Kreis. Dann müssen wir uns leider und einen neuen Produzenten suchen. Und es ist tatsächlich so, dass ich nächste Woche nach China runterfliege und mit dem einen oder anderen Produzenten neu verhandle, neu rede und mal auch viele neue Gesichter kennenlerne. Darauf freue ich mich auch wahnsinnig. Aber für uns ist das ganz, ganz klar, wenn man halt wirklich wachsen möchte, darf man niemals alles auf eine Karte setzen.
Und wie stellt ihr dann sicher, dass die Qualität durchgehend gleich ist, weil das sind ja Sachen, die man dann immer wieder hört von anderen Firmen auch. Ah, wenn ich da ein Set kaufe, ich weiß nie, was das für Steine sind und die sind mal so und mal so. Das ist ja auch was, wo ihr dann vielleicht gar nicht gefeit seid oder habt ihr irgendein Geheimrezept, wo ihr sagt, wir stellen das dadurch sicher, dass die Qualität gleichbleibend ist?
Diese Frage muss ich jetzt ein bisschen aufteilen, weil bei Farbabweichungen haben wir uns darauf geeinigt, dass Farbpaletten ausgetauscht werden. Bedeutet, dass die gleiche Farbe dort angemischt wird, wenn wir ein spezielles Teil benötigen, was Hersteller A zum Beispiel nicht hat. aber Hersteller B hat das, dann wird dieses eine Teil produziert und wird an Hersteller A geschickt und der legt das halt in dem Set bei. Das heißt, der normale Kunde merkt zum Beispiel nicht, dass der Kaiserwagen über 4 verschiedene Produzenten hat. Und bis zum heutigen Tage hat das keiner irgendwie auf dem Schirm. Ja, es hat einfach niemand irgendwas gesagt und da ist einfach der Beweis, die Leute merken das nicht immer, weil wir dieses Set bereits über 800 Mal verkauft haben und keiner hat irgendetwas gesagt, dass da Qualitätsunterschiede sind, obwohl da einfach so viele unterschiedliche Hersteller drin sind.
Das sind alle, das die jetzt den Podcast gehört
euch,
haben,
ja.
Die wissen das Geheimnis jetzt.
Ne, es ist tatsächlich so. Also ich verstehe natürlich die Meinung der Leute wegen unterschiedlicher Qualität. Ja, das ist voll berechtigt, das Ganze. Bei unseren eigenen Sets haben wir nur 2 Hersteller und die kooperieren miteinander perfekt. Bei unseren B2B-Aufträgen greifen wir noch auf einen 3. Hersteller und bei Basissteinen, das heißt, wenn wir Skulpturen oder sowas bauen, darüber können wir später übrigens noch reden, dann setzen wir wiederum zum nächsten Hersteller. Also so entlasten wir den einen und fördern halt den anderen. Und so haben wir eigentlich unsere Fühler bei allen möglichen Herstellern irgendwie drinnen und der eine kann in dem Fall günstig Kiloware liefern und der andere kann einfach günstig kleinere Auflagen bringen. Aber für den Privatkunden, für die Privatpersonen, ihr werdet immer nur 2 unterschiedliche Steine, sage ich mal, in einem Set merken maximal, wobei wir der Meinung sind, dass man das jetzt nicht merkt, weil man muss jetzt hier fairerweise sagen, das ist jetzt nicht so 50-50, das ist eher so 90-10 oder 95-5. Das sind meistens Steine, die natürlich nicht außen sind, sondern eher versteckt sind.
Also ich erinnere mich an der letzten Folge mit dir im Gespräch. Da hatten wir was von Constructor und von Goldbricks war da die Rede. Das ist ja jetzt bei euch kein Thema mehr. Ihr habt da jetzt so andere 4 Geheimnisse.
Es ist tatsächlich so mit dem Instructions Constructions, das war also damals die Grundidee, die Firma mit Instructions, mit den ganzen Bauanleitungen, haben wir erledigt, Thema abgehackt. Constructions sind unsere Bausets, das haben wir, dieses Wort verwenden wir dann eigentlich nicht mehr wirklich, das sind einfach nur unsere Komplettsets, unsere ganz normalen Bausets und GoBricks ist trotzdem noch immer ein weiter Bestandteil von uns und darauf setzen wir, weil da einfach die Qualität zum größten Teil passt.
Jetzt hattest du vorhin, glaube ich, die Frage eigentlich schon längst beantwortet, aber ich muss jetzt doch nochmal nachhaken, weil ich frage jetzt so ein paar Sachen, die auch für mich als Händler irgendwie interessant sind oder spannend sind, letztendlich aber auch den Endkunden irgendwie interessieren, weil es geht ja darum, wie breit oder wie weit kommen eure Sets in den Handel auch. Du hast vorhin gesagt, so richtig Spielzeughersteller, also im Sinne von Kinderspielzeug, wollt ihr eigentlich gar nicht sein. Also das sind schon eher Sets für erwachsene Klemmbaustein-Enthusiasten oder Modellbau-Enthusiasten eben aus Klemmbausteinen. Ist das richtig?
Das ist tatsächlich richtig. Wir werden diese typischen Spielvarianten, ich sage jetzt mal für Kinder 6-8 Jahre eher nicht bieten. Was wir natürlich auch trotzdem anbieten, ist einfach ein ganz normaler Stadtbus oder eine Fachwerkhaltestelle oder in dem Fall dieser kleine Bagger, der ist selbstverständlich auch für Kinder. Der hat aber auch wiederum Funktionen, wo der Erwachsene bzw. Jugendlich auch seinen Spaß daran findet. Wir haben wirklich hier alle Altersgruppen abgedeckt, aber unser Hauptfokus ist trotzdem eher wirklich Modellbau aus Noppensteinen zu machen und nicht, sage ich mal, jetzt die Kindervariante, wie jetzt zum Beispiel Johnny World das sehr gut macht mit seinen Kiddies. Das ist so ein Bereich, den werden wir sehr wahrscheinlich nicht bedienen. Wir haben aber auch für unsere ganz Kleinen, da sind zum Beispiel wir wieder dran mit unseren Little...
Törö!
Genau.
Der Elefanten sehe ich da.
Mit unseren Little Child Sets, das heißt Sets ab 3 Jahre. Man kann es auch vergleichen mit den vom Hersteller die Duplo-Steine. In diesem Bereich bewegen wir uns. Da arbeiten wir zum Beispiel auch mit Zoos zusammen, die diese Sets aktuell vertreiben.
Das heißt, wenn ihr jetzt gar nicht, sage ich mal, die grob gesagt 5- bis 9-Jährigen oder 10-Jährigen so im Fokus habt, dann ist das mit den Minifiguren ja auch gar nicht so ein ganz schwieriges Thema. Da hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Finde ich jetzt trotzdem spannend, dass ihr sagt, statt irgendwie uns jetzt bei den deutschen, ich sag mal, Mitbewerbern, die schon Minifiguren haben, umzuschauen, versuchen wir da jetzt nochmal eine ganz eigene Lösung mit reinzubringen. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Einfach dann irgendwann mal so diese ganzen vielen Minifiguren, die es gibt, mal nebeneinander zu stellen und zu vergleichen, weil sie ja doch schon recht unterschiedlich sind. Kannst du irgendwas übers Aussehen der Figur? Es ist schwer, bei einem Audioformat das so richtig zu beschreiben, aber kannst du schon sagen, so in welche Richtung die Figur geht?
Puh, das ist sehr schwer. Ich habe sie lustigerweise gerade vor mir und ich habe auch neben mir ein Lego-Duplikat, sage ich mal, auch stehen. Und ich versuche die gerade so ein bisschen zu vergleichen. Also die Hände sind
fehlt
ein bisschen
noch
größer. Fehlt
das Kiddycraft-Männchen daneben und dann noch die Bluebricks-Figur.
Bluebricks ist bei mir ganz, ganz unten durch. Also sowohl die Minifigur als auch leider die Firma. Das sind einfach so viele Sachen, was für uns als Produzenten einfach gar nicht geht. Und Kiddies ist für mich, oder ich finde halt die Minifiguren halt nicht schön. Ich hoffe, ich greife hier jetzt niemanden an, aber es ist halt meine Geschmackssache.
Darf jeder seine Meinung haben. Ja, das ist ja Geschmack, also
die sagt mir jetzt nichts. Und das Schwierige ist einfach, wir wollen nicht etwas Neues versuchen, wo wir nicht wissen, ist das Ganze rechtlich in Ordnung, greift uns da eventuell der Däne an, bekommen wir wieder mit ihm Kontakt? Ich betone wieder. Oder nicht. Und da setzen wir sie lieber auf Nummer sicher. Wir nehmen etwas, was es bereits schon gibt, wo wir jetzt keine Moldkosten haben und passen die einfach mit Bedruckungen an. Und wenn es da Probleme geben sollte, dann sind halt die Figuren-Packs weg, aber die Sets in dem Fall nicht. Von der Größe her sind sie natürlich gleich groß. Man hat einen Kopf, kann man draufsetzen, man kann die Beine ein bisschen bewegen. Ich muss ihn jetzt kurz in die Hand nehmen. Man kann zum Beispiel die Füße separat drehen. Das ist spannend. Okay. Also die Füße kann man drehen und man kann auch ein bisschen die Beine, sage ich mal, auch nach links und rechts drehen. Ein ganz ein kleines Stückchen. Also es ist nicht so ganz starr. Der Oberkörper ist zum Beispiel auf einer Noppe fixiert. Nicht so wie bei Lego auf zwei Noppen. Wenn man das jetzt als Noppen bezeichnen kann, also die Fußelemente, und somit kann man die Figur von links nach rechts drehen. Aber ich glaube, das war jetzt schon sehr viel gespoilert.
Ja, ist doch alles gut. Also ich meine, ich habe jetzt vor meinem Auge ist irgendein Bild entstanden, ob das der Realität entspricht oder nicht, wer weiß. Aber neugierig hast du mich auf jeden Fall gemacht. Also ich bin da sehr gespannt auf die erste Präsentation dieser Figur.
Ja, da sind wir, glaube ich, alle, auch unsere Zuhörer gespannt da draußen. Das heißt also, Firma Stonehip hatte auch schon mal ein erstes Dating, oder ein nettes Zusammensitzen mit Firma Lego.
Ja, lustigerweise tatsächlich zur gleichen Zeit, wie damals die Klemme Probleme hatte.
Ah, okay, ja.
Und bei uns war es nur ein Container und nicht so wie bei der Klemme 3-4 Paletten. Wir haben uns aber für den Weg entschieden, dass wir das für uns behalten. Und das ist in dem Fall jetzt eine große Geschichte, die ich gerade angerissen habe, wie es dann weitergeht und so weiter. Das dauert jetzt ein bisschen. Fakt ist, wir stehen noch. Wir stehen hier. Wir haben einen harten Kampf gehabt, so fair muss man sagen. Wir konnten uns aber, sage ich mal, aus dem Schwitzkasten befreien und sind weiterhin und hoffentlich noch länger auf dem Markt.
Ja, das macht das Ganze natürlich also das ist jetzt viel interessanter.
Sehr, sehr, eine ganz exklusive Sache jetzt hier bei uns. Ich würde sagen, Lars, wir haben die Zeit. Es ist natürlich die Frage, wie weit du jetzt reden kannst oder möchtest oder darfst auch. Spannend wäre es allemal.
Ja, dann nehmen wir uns mal die Zeit. Also, wie kann man das jetzt so gut beschreiben?
Es war einmal ein Fabian,
genau, der sich gedacht hat, er möchte eine Klemmbausteinfirma gründen und dieses Mal eine größere Bestellung auslösen. Bedeutet früher über Luftfracht, über LKWs bzw. Schiffe hergeholt das Ganze auf kleineren Kisten, sage ich jetzt einmal. Und eines Tages kam dann mal eine größere Anfrage, wo wir uns gedacht haben, hey, das muss in einen Container. Das heißt, wir haben hier viel Ware, wir müssen tatsächlich unsere erste Containerbestellung auslösen. Wir natürlich absolut keine Ahnung, wir sind alle nicht wirklich gelernt, wir sind nicht wirklich von diesem Fach. Wir sind typische Leute, die probieren, die fallen auf die Schnauze, dann stehen sie auf, dann steigen sie in ein Auto hinein, dann nehmen sie das erste Schlagloch mit, dann sehen sie ein zweites Schlagloch, das weichen sie aus und dann fahren wir gegen den Baum. Und so läuft das die ganze Zeit bei uns.
Also es ist ich kann mir schon sehr, vorstellen, sehr wie der Fabian aussieht.
ja, unser erster Container. Was macht man natürlich, wenn man nicht viel Ahnung hat? Man holt sich einen Experten. Dieser Experte ist mit einem sehr großen gelben Logo bekannt und dominiert, sage ich mal, jetzt auch den deutschen Markt, mittlerweile sogar weltweit, glaube ich. Und da wollten wir uns Hilfe besorgen, beziehungsweise wollte man anfragen, hey, unser erster Container, könnt ihr uns da helfen? Die natürlich, ja, sehr gerne, wir machen das alles für euch. Wir haben ihnen gesagt, ja, wir haben absolut keine Ahnung, bitte helft uns wirklich, behandelt uns wie die letzten Menschen. Und ja, die haben das natürlich ganz gleich behandelt wie jeder andere Auftrag. Es hat alles gepasst, irgendwann war das Ganze dann auf dem Schiff. Wir haben uns gefreut, haben das live getrackt, bis es da mal bei uns ankam. Und dann hieß es, ja, der Zollbeschau, der Zoll möchte reinschauen. Wir so, ja, okay, dann sollen sie gerne reinschauen. Hier sind die ganzen Unterlagen, passt alles. Ja, und dann beginnt der Albtraum. Es ist nämlich so gewesen, dass der Zoll dann Fotos gemacht hat von den Sachen, von den Steinen und hat die, ich sage mal, nach Billund geschickt. Und ja, der ein oder andere hat sich dort gedacht, ha, diesen einen Stein kenne ich doch. Das ist einer unserer bösen Steine. In dem Fall ein Fenster, ein 1x2x3 Fenster. Ach, das schauen wir uns genauer an. Das heißt, ich habe von meinem Spediteur die Info bekommen, ja, das dauert jetzt ein bisschen, da möchte anscheinend noch einmal jemand reinschauen. Dann kamen die schwarzen Männer und haben den Container geöffnet und haben reingeschaut und haben tatsächlich einen bösen Stein gefunden. Das Fenster. Dann war es ja klar, okay, wir konfizieren mal das Ganze, wir betonieren mal diesen Container, wir lassen den mal hier stehen. Der war zum Zeitpunkt in Wien. Der hätte aber weitergehen müssen nach Deutschland, weil wir in Deutschland durchgehend waren und die Sache war so, dass wir dort nämlich den Container entladen wollten. Ja, daraus wurde nichts aus dem ganzen Plan. Irgendwann kam dann so mein Geburtstag, also am 28. September und ich wollte mir mal zu dem Tag frei nehmen. Ich wollte nichts machen, bin in die Therme gefahren und habe damals noch nicht so mitbekommen, warum der jetzt steht oder sonstiges. Schau dann irgendwann auf mein Handy, auf einmal sehe ich so zwei verpasste Anrufe und eine E-Mail. Und in dem Betreff steht drinnen Lego. Und das war das Ende von meinem wunderschönen Geburtstag.
Nichts mehr mit Wellness.
Ja, das war nicht so mit Wellness. Nein, da war es glaube ich 14 Uhr und ich habe alle stehen und liegen gelassen, habe die Sachen gepackt, bin sofort gefahren und habe gedacht, das kann es nicht sein. Ja, unser erster Container wurde aufgehalten. Und das ist gar nicht cool, weil das auch Kundenaufträge drin waren, die uns logischerweise den Kopf abreißen wollten, weil die natürlich mit einem fixen Liefertermin gedacht haben. Ja, wie ging es dann weiter? Ich habe dann mehrere Telefonate mit den Lego-Anwälten geführt und es hat sich daraus gestellt, dass da halt Steine drin sind, die nicht drinnen reingehören. Dann mussten wir offenlegen, was alles drinnen ist. Dann haben wir ihnen die Liste geschickt. Dann haben sie gesagt, okay, der Stein ist böse, der Stein ist böse, der Stein ist böse. Es waren 21 Steine. Mhm. Es waren insgesamt 4,7 Tonnen Ware war drinnen.
Auweia.
Und es waren, ich glaube, 1,5 Millionen Steine waren drinnen. Und diese blöden 21 Steine gab es natürlich auch in mehreren Farben. Ja, und dann hieß es, es sind 222.000 Steine drinnen geschützt. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott. Weil genau einer von diesen Steinen pro Set über 100 Mal verbaut worden ist. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen hochrechnet, ist das wahnsinnig viel. Und dann gab es halt die Option, vernichten oder vernichten.
Oder bitte, oder.
Nein, tatsächlich nicht so. Es war, wir haben uns halt mal rausgekämpft und wir haben mit ihnen vereinbart, okay, wir möchten diese Steine entfernen. Die haben uns das zuerst nicht zugetraut, haben gesagt, wie entfernen, wie müsst ihr alles zerstören und sowas. Mhm. Nein, ich setze mich dahin und entferne diese blöden Steine. Die haben gesagt, okay, ja, wenn du das machst, perfekt. Mhm. Dann durfte ich das erste Mal ins Zolllager, in das gesperrte Gebiet reinfahren. Das war in Österreich, in Wien, am Hafen. Ja, und dann habe ich das erste Mal so den Inhalt von meinem ersten Container gesehen. Das heißt, ich habe nicht mal diesen Container gesehen, ich habe nur den Inhalt gesehen. Zuerst habe ich mich gefreut, habe gesagt, wow, wahnsinnig, 18 Paletten waren es, glaube ich. Die haben das nämlich selber auf Paletten aufgestapelt. Und im nächsten Moment habe ich gedacht, so wie zur Hölle soll ich da bitte die Steine rausbekommen? Und ja, weil das Ganze unter Zollbeschauung passieren muss, weil es könnte sein, dass ich ja irgendwie trickse, schummel oder sonstiges, waren die Zollbeamten dabei. Die haben mich nur angeschaut und ich habe sie angeschaut und ich habe gesagt, ja, ich beginne jetzt mal, weil ich möchte mal sehen, was ich da überhaupt bekommen
ich
habe.
Ich starte dann jetzt mal. Genau.
Ich alle habe an dann, die erste
können.
Kiste genommen, habe reingeschaut und habe ein paar Steine gesehen. Dann habe ich so identifiziert, ah, das muss dieses Set sein. Hier muss ich ganz kurz einwerfen und zwar waren diese Set zum Glück nicht fixfertig konfektioniert, bedeutet, es waren nur lose Steine, die zusammen waren und es war keine Schachtel und Anleitung. Das bedeutet, ich habe eine Kiste geöffnet, da waren 12 Plastiksackerln drin und in jedem Plastiksackerl waren halt die einzelnen verschweißten Bags drinnen. Das heißt, ich musste mal einen Sack aufnehmen oder bei euch Tüte, musste ich aufmachen, reinschauen, ah, das ist ein böser Stein, das ist ein böser Stein, das ist ein böser Stein. Es waren 4 verschiedene Produkte drinnen in diesen 4,7 Tonnen oder in diesen ganzen Volumen. Und 3 davon waren tatsächlich, sage ich mal, schwarze Schafe. 1 davon war in Ordnung. Aber nein, das durfte ich natürlich nicht mitnehmen oder raus aus das Lager nehmen, weil natürlich die ganze Ware konfektioniert ist. Ich habe dann ganz gemütlich meine Steine aufgemacht, habe zuerst rausgesucht, habe die paar geschützten Steine rausgegeben, habe die wieder zusammengeschmissen, habe es zugeknoten und habe es auf die Seite gelegt. Die Zollbeamten haben mich beide angeschaut und haben gedacht, wie lange dauert das jetzt ungefähr? Und ich so, ich habe keine Ahnung.
3 Monate.
Die 3 war schon richtig. Die 3 war tatsächlich schon richtig. Es waren 3 Wochen. Ja. Und alleine habe ich das natürlich nicht geschafft. Ich hatte wahnsinniges Glück, dass ich viele Freunde, Familienmitglieder hatte, die Tag und Nacht, nein, Nacht stimmt nicht, es war wirklich nur von früh bis Abend, wir dort sein durften und das einzeln Stein für Stein raus. Wir haben dann wirklich eine Konfektionierungsstraße, so eine Abpackstraße haben wir aufgebaut, nur dass sie umgekehrt ist. Wir reißen einfach Sackeln aus, nehmen die einzelnen Steine raus und kleben sie wieder zu. Das war ein Traum, ich sag's euch. Das ist ein Erlebnis, das kann ich jedem mal empfehlen.
Das ist eine geile Story. Ich stelle mir vor, wie du mit deiner Großfamilie wie so ein Clan quasi jeden Tag da einfällt.
Es war wirklich so. Also am ersten Tag,
habt ihr auch vor Ort gegrillt und so?
Wir haben eine Musikbox mitgenommen, wir haben einen Tisch dann mitgenommen, wir haben Sachen dann wirklich mitgenommen. Die Zollbeamten waren am ersten Tag, waren sie 3 Stunden da, am zweiten Tag waren sie 2 Stunden da. Und dann kamen die einfach nicht mehr. Die haben gesagt, ja, du weißt fährst rauf in den 3. Stock, machst mit dem Lastenaufzug auf einfach, dreh das Licht am besten auf und ab, wenn du gehst. Viel Spaß. Weil die haben gesagt, die tun sich das sicher nicht an. Die sind dann wirklich.
Ich dachte,
immer, die hätten eigentlich immer dabei sein müssen, aber keine
Chance. Ja, ich dachte,
Chance.
Die standen dabei und am Ende waren das so, wart ihr alle Best Friends oder so.
Wir waren am Ende Best Friends und ich habe es mit dieser Geschichte in Top 2 österreichische Zollfälle geschafft. Also ich war wirklich so gut mit den Leuten, die haben sich alle nur im Kopf gegriffen und haben gemeint, das ist doch krank, was Lego da macht. Ich habe das beinhart durchgezogen, weil ich genau weiß, hätte ich das damals nicht gemacht, würde ich nicht dastehen, wo ich jetzt gerade bin. Das ist wirklich mir bewusst geworden und ohne meine Familie und Freunde keine Chance. Das wäre wirtschaftlich gesehen einfach ein Totalschaden gewesen. Es wäre günstiger, einfach alles vernichten und neu reinholen. Es ist dann so gewesen, dass wir, wie gesagt, 3 Wochen gebraucht haben. Wir haben dann alles so gut es geht aussortiert, Stein für Stein, Set für Set. Es waren dann über 130 Kilo, die dann voller geschützte Steine waren. Das war absoluter Wahnsinn und am Schluss kam dann, sage ich mal, ein Anruf von den Behörden bzw. von den Lego-Anwälten. Die haben gesagt, ja, ob ich jetzt schon fertig bin. Ich habe gesagt, ja, kommt's doch gerne vorbei. Und dann kam jemand vorbei von den Lego-Anwälten und hat das kontrolliert. Und die Dame hat gesagt, ja, sie muss jetzt jedes Set kontrollieren. Und ich bin nur da gestanden.
Hat sie nochmal 3 Wochen gebraucht.
Und habe gesagt, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich hoffe, Sie haben viel Zeit, weil heute schaffen Sie das nicht. Sie hat gesagt, man muss hier über wirklich mehrere Hierarchien, würde ich jetzt einmal wirklich sagen, es sind wirklich viele Ebenen. Die Person, die vor Ort war, würde ich jetzt mal einstufen, so als Lehrling, also wirklich ganz unten. Mit der Person, die ich gesprochen habe, war, sage ich mal, so die mittlere Ebene. Und der den ganzen Fall betreut, war der Chef von der Kanzlei. Diese Kanzlei ist Österreichs Top-Kanzlei, was Design-Rechtsschutz angeht. Und die hat wiederum, also der Chef hat wiederum mit den Lego-Anwälten bzw. mit Lego direkt gesprochen. Das waren wirklich so wahnsinnig viele Ecken. Wenn ich eine Frage hatte, habe ich die Antwort 2 Tage später bekommen. Es war wirklich so, ich muss sagen, mit der Person, die ich geredet habe, die halt Lego vertritt, die war wirklich korrekt. Es hat alles da gepasst. Der war auch teilweise am Schluss dann wirklich auf, entweder hat er einfach Mitleid, was ich auch verstehen würde, aber der hat wirklich gesagt, nie im Leben hätte er gedacht, dass ich das alles machen würde. Und so kam es halt zu einem Eintrag, wo halt diese eine Praktikantin, beziehungsweise Lehrling-Level dann hinkam und hat dann einfach die Steine mal kontrolliert. Die gute Dame hat dann halt begonnen zu kontrollieren, beziehungsweise das allererste Set habe ich ihr gezeigt, wie wir es machen, damit sie es versteht. Also ich gehe zu meinen hunderten Kisten, die da offen sind, pack das erste Bag hin, leg's aus, leer sie aus und sag, so haben wir es gemacht, bla bla bla. Und was passiert natürlich? Genau bei diesem einem Set ist ein geschützter Stein drin.
Oh nein.
Also da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wirklich, also das glaubt mir keiner. Und ich habe dann natürlich sehr überspielt, also da ist unser Fehler, habe das sofort weggegeben, bla bla bla. Die natürlich hat ihren Zettel rausgenommen, hat es aufgeschrieben.
Oh nee.
Ja. Dann hat sie dann begonnen, alles zu kontrollieren. Die ersten 3, 4 Kisten hat dann angerufen, ja, ich schaffe das nicht, kann ich vielleicht Kiste für Kiste kontrollieren? Und ich bin nur daneben gesessen, die Zollbeamten sind daneben gesessen, meine Familie, die halt am letzten Tag noch da waren, sind auch dort gesessen, haben geschaut, weil wir durften natürlich nicht mithelfen. Es muss ja die Lego-Anwältin kontrollieren. Nach weiteren 1/2 Stunde hat sie nochmal angerufen, kann ich vielleicht ein paar Kisten überspringen, weil das dauert zu lange. Die hat dann immer zurückgerufen. Währenddessen hat der Zoll begonnen, mit den geschützten Steinen Skulpturen zu bauen und alles Mögliche. Das war auch so mein Highlight, weil die gedacht haben, die erleben das wirklich gar nicht. Die geschützten Steine dürfen sie da herumbauen und alles Mögliche. Und bis die Dame dann gesagt hat, ja, sie muss jetzt wirklich mehrere Kisten überspringen, weil das geht sich sonst nicht aus. Sie hat dann, ich glaube, 4, 5 Stunden alles kontrolliert, bis sie dann am Schluss halt dann gesagt hat, ja, es passt jetzt von ihrer Seite aus alles. Ich habe mit dem Anwalt gesprochen und der Anwalt sagt dann so, naja, es war halt dann leider doch ein Fehler drin. Und dann habe ich gedacht, ich bringe den, okay, das sollte ich nicht sagen. Dieser Anwalt hat dann gemeint, es passt dann halt doch nicht alles und dann war ich kurz vorm Explodieren, habe dann schnell auf stumm geschalten, weil sonst wäre ich ausgezuckt. Dann hieß es, ja, er muss jetzt Rücksprache halten, ob das jetzt passt. Und 2 Tage später habe ich den Anruf bekommen, ja, es passt alles, ich darf die Sachen mit rausnehmen. Ich natürlich happy, super, ich darf alles mitnehmen.
Wow.
Aber ich habe ja am Anfang noch erzählt, da war ja diese eine Spedition, der mir geholfen hat bei dem Ganzen. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass die Dokumente, die ich gegeben habe, falsch weitergeschickt worden sind, beziehungsweise an die falsche E-Mail-Adresse und, weshalb der Zoll überhaupt reingeschaut hat. Das heißt, diese Firma hat wahnsinnig viel verbockt. Auch wie ich die ganze Ware dann mitnehmen wollte, hieß es dann, okay, zolltechnisch ist die Ware jetzt frei. Wir brauchen jetzt nur noch diese offizielle Vernichtung von diesen Steinen, beziehungsweise unser Spediteur muss das Ganze jetzt freigeben. Und diese Firma hat es nicht geschafft, eine richtige Zollanmeldung zu machen, weil diese dann logischerweise korrigiert werden muss, weil ja nur das verzollt wird, was ja wirklich ins Land reinkommt. Bedeutet, der ganze Wert, weniger diese 222.000 Steine, die ja nicht mitkommen, die müssen rausgestrichen werden und die haben das so nicht hinbekommen, dass der Zoll dann selbst gesagt hat, okay, die machen das jetzt alles für mich, weil die sind dann auch schon ausgezuckt mit der Firma, dass das alles nicht geht. Und hier noch eine kleine Randinformation, dieses ganze Thema ist ja über 1,5 Jahre her und bis heute ist dieser Fall nicht geschlossen. Mit Lego ist der Fall geschlossen. Das heißt, wir haben unser blaues Auge bekommen, wir durften die Ware dann importieren, es passt da alles, der Fall mit der Spedition ist tatsächlich bis zum heutigen Tage nicht geschlossen. Die Konsequenzen, was wir von Lego haben, ich musste eine Unterlassungserklärung unterschreiben von diesen geschützten Steinen und seitdem und natürlich auch alle anderen Steine importieren wir logischerweise nicht mehr. Wir haben es einmal gemacht, wir werden es nie wieder mehr machen und jedes Set von uns ist wirklich absolut patentfrei. Und dafür sorge ich absolut, also jedes Set schaue ich mir 1000 Mal an, beziehungsweise wir haben mittlerweile eigene Tools geschrieben, die dann Ganze kontrollieren, ob da irgendwelche Patente drin sind. Wir inhalieren diese Patentliste mittlerweile, weil anders geht's nicht. Wir sehen einen Stein und sagen geschützt, wir sehen einen Stein geschützt. Wir sind schon so paranoid von diesen Steinen, deshalb bin ich halt leider auch so negativ auf Blue Bricks zu sprechen, weil diese das Privileg haben, es nicht. Ja, dieses Gesetz gibt es anscheinend für sie nicht und da könnte ich auszucken, weil ich weiß, was ich da durchgemacht habe. Ich weiß, was alle anderen Klemmbausteinhersteller beachten müssen. Aber diese eine Firma, die komischerweise auch die größte in dem Bereich ist, also in dem Alternativen, sage ich jetzt einmal, das geht für mich nicht hinein. Und seitdem ist das auch ein absolutes No-Go. Wir werden niemals mit Blue Bricks irgendwie verkaufen, weil meiner Meinung nach müssten wirklich alle die gleichen Regeln haben. Es sollte keine Konsequenzen sein. Weil ich habe dann den Anwalt gefragt und habe gesagt, wie sieht das jetzt aus? Ich gehe jetzt in Blue Bricks Geschäft rein und darf diesen einen Stein nicht kaufen. Und dann hat er mir dann einfach gesagt, ja doch, privat darf ich ihn kaufen. Ich darf ihn nur nicht als Firmenperson kaufen. Also die wissen das. Und dann denke ich mir so, das geht nicht. Also das ist ein Thema, ich brauche darüber, glaube ich, nicht weiterreden. Jeder kennt es. Es ist nicht fair.
Nein, da setzen wir wieder unsere Aluhüte auf. Ich glaube, das war ja auch genau wieder ein Thema in einem der letzten Videos von Johnny, also Thorsten, da kam ja genau der gleiche Punkt und das ist ja ein bekannter Punkt irgendwie.
Genau.
Ob man es jetzt mit oder ohne Aluhut oder wie auch immer. Ich bin jetzt nicht in der Position, mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich kann dazu nur das sagen, was ich auch aufschnappe oder mitkriege. Ja, hat halt einen Geschmäckler.
Ja, auf jeden Fall.
Entschuldigung.
Und ich habe mich auch noch gewundert am Anfang, weil ja der Fabian sagt, ja Mensch, schickt der Zoll oder da schickt jemand ein Foto an Firma Lego, ist ja eigentlich auch eher genau andersrum, weil ein Container wird ja eigentlich nur festgesetzt, wenn ja ein Antrag stattgefunden hat. Mensch, guck doch mal in dem Container, ich habe da eine kleine Randinfo bekommen, aber du hast ja dann gesagt, dass die Firma leider das an die verkehrte E-Mail E-Mail-Adresse geschickt hat und vielleicht auch verkehrten Mitteilungen gemacht hat. Und ja, das hat mich schon sehr gewundert und dachte mir, okay, wenn kein Antrag stattgefunden hat, warum wird er festgesetzt? Und ja, das ist natürlich eine Geschichte. Fabian, gibt es da tatsächlich noch ein Foto, wo jeder alle sitzt und das aussortiert?
Es gibt wahnsinnig viele Fotos davon und Videos. Ja, also ihr seid hier wirklich...
Das würde ich doch im Anschluss der Sendung gerne mal sehen.
Ich kann gerne welche raussuchen. Also es ist wirklich einzigartig, diese ganze Geschichte. Und ich habe mir wirklich damals so in den Po gebissen, wie ich dann das dann mitbekommen habe, wie das mit der Klemme war, weil ich war natürlich mit Markus, mit dem Inhaber, damals auch im guten Kontakt, im Austausch über das Ganze und habe mir echt gedacht, so soll ich das jetzt öffentlich machen, soll ich auf diesen Schwung oder auf diesen Zug aufspringen, bringt das irgendetwas? Mhm. Und ich habe gesagt, nein, das wird einfach eine Geschichte, die man irgendwann einmal gemütlich an einem Samstagabend bei einer Podcastrunde erzählen kann. Ja, ich hoffe, meine Geschichte hat euch gefallen und ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt noch bessere Geschichten als diese hier. Zwar okay. Nicht mit Lego selber, da gibt es nur diese eine legendäre Geschichte, aber es gibt so unendlich viele Sachen, die man noch erzählen kann. Also ich habe wirklich Potenzial, aber vielleicht dann bei der dritten Podcast-Runde in 2 Jahren oder so.
Sehr gut, sehr gut. Also ich muss sagen, nach diesem Highlight, ich kann jetzt gar nicht mehr zu unserem Fragenkatalog zurück, weil jetzt alles dagegen langweilig und fade wirkt. Ich plädiere jetzt dafür, dass wir das Kreuzfeuer machen. Keine Ahnung, was wir machen. Das ist wirklich bombastisch. Und wenn jetzt in deinem oder in eurem Social Media Account dann später mehrere von diesen Geschichten kommen, dann muss man das natürlich sich alles abonnieren und regelmäßig konsumieren.
Ich hoffe so, ja. Nein, es ist halt, mir ist es wirklich so wichtig. Ich bin eigentlich Person, die wirklich offen und über alles sprechen kann. Wir haben wenige Geheimnisse und ich bin ein wahnsinniger Fan davon, die Sachen nach offen zu tragen. Der Baustein selber ist eigentlich das Günstigste an dem ganzen Set. Die Leute sollen wirklich erfahren, auch wie günstig die Sachen sind und was die Kosten tatsächlich sind, was die Zollgebühren sind, wie viel der Versand kostet und. Also wirklich diese Secrets aus diesen ganzen Sachen. Ich glaube, das interessiert wirklich vielen Leuten und ich bin der Meinung, es wird Zeit, dass das irgendjemand mal ein bisschen öffentlich macht oder ein bisschen einfach aus dem Nähkästchen plaudert, um zu sagen, hey, schaut euch das an. Warum ist Bluebrick so günstig? Das hat alles seine Gründe und das ist auch alles nachvollziehbar. Und deshalb ist mir es wichtig, dass wir in den nächsten, ja, 1-2 Monaten, sage ich mal, unsere Ecke da fertig bekommen und dann ein bisschen mehr von uns zeigen, hey, wer ist Stonehip, wer sind diese Leute, wie schauen die aus, was können die, was machen die? Und das ist mir sehr, sehr wichtig.
Ja, kommen wir mal zu einem ganz, ganz, ganz anderen oder aktuellen Thema. Fabian, wenn du nicht gerade für Firma Stonehip machst, wie sieht denn das bei dir privat aus? Klemmst du da? Hast du überhaupt noch Zeit? Und was war das letzte Set, was du denn ganz normal als Fabian Tragauer aufgebaut hast?
Ich habe tatsächlich privat gar keine Zeit. Es ist wirklich so, dass wir 14 bis 16 Stunden jeden Tag arbeiten. Es ist absolut menschenunwürdig, was wir hier machen, aber wir sind ein großes Team, alle Leute arbeiten voll dran und es ist wirklich so, dass ich in meiner Freizeit keinen Klemmbaustein irgendwie sehen kann. Das geht einfach nicht, weil diese bisschen Freizeit, die ich habe, die möchte ich mir mit irgendwelchen unnötigen Internetvideos vollkleistern, mit irgendwelchen Serien oder auch Reisen. Ich liebe Reisen, aber ich liebe auch Work and Travel. Aber das wirklich letzte Klemmbausteinset, das ich gebaut habe, war tatsächlich von der Firma Lego vor einem Jahr. Und das auch nur, weil eine Freundin von mir Geburtstag hatte und ich wollte ihr so ein kleines Diorama basteln und wir waren davor in Indien und ich wollte ihr ein kleines Tuk-Tuk bauen mit so einer kleinen Story dahinter, mit so einem Diorama halt. Und Lego hatte tatsächlich das beste Tuk-Tuk auf den Markt. Und
genau, ja.
Ja, und dann habe ich gedacht, okay, Richtig. Jetzt baue ich das und schenke das und sie hat sich sehr darüber gefreut. Und das war tatsächlich mein letztes Klemmbaustein-Set, was ich privat gebaut habe.
Fabian, wenn du sagst, du hast da wirklich so einen harten Stundentag bei Stonehip, wenn Stonehip geschlossen hat und der Fabian zu Hause in seiner Wohnung sitzt oder auch mal bei Familie, was macht der Fabian privat, wenn er nicht für Firma Stonehieb gerade arbeitet?
Das ist eine sehr gute Frage. Also es ist so, dass ich ein wahnsinniger Tierfreund bin. Also ich liebe Tiere, passe oft auf Tiere auf. Katzen, Hunde, ich habe selber eine Schildkröte. Sonst auch ein Familienfreund. Also ich liebe vor allem das Zusammenkommen mit der Familie. Wir haben viele Spieleabende oder so. Das heißt, dann nehme ich mir auch einmal Zeit, fliege nach Hause, weil ich ja jetzt gerade in Karlsruhe sehr oft bin, dort wo die Firma ja ist. Meine Familie ist halt in Österreich. Oder auch natürlich Freunde. Das heißt, ich treffe mich oft am Abend mit Freunden und weil ich ja selbstständig bin, kann ich ja meine Zeit halt wirklich frei einteilen. Und ich bin ein Mensch, der gerne am Abend arbeitet. Das heißt, wirklich so 1 bis 2 Uhr in der Nacht ist für mich täglich. Und ja, ich stehe auch jeden Tag zwischen 8 und 9 Uhr auf. Außer Sonntag, da schlafe ich meistens etwas länger. Das heißt, da wird der Wecker um 11 Uhr circa gestellt und dann holt sich der Körper logischerweise an dem Tag die ganze Energie wieder retour. Aber sonst, ja, ich viele Freunde, Familie treffen, gemütlich oder reisen. Das sind so meine Sachen, die ich privat mache.
Ja, siehste. Jetzt wird es wirklich nochmal interessant. Fabian hatte damals in Folge 12 andere Fragen oder ein paar andere Fragen. Und ja, Simon, ich glaube, jetzt ist es wieder soweit. Also du darfst da hinten den Knopf drücken.
Ich darf jetzt den Knopf drücken. Ja, das mache ich auch. Mache ich super, super gerne. Und los geht's.
Und jetzt ist es wieder Zeit für unser Kreuzfeuer. 10 Fragen, 10 Antworten.
Es kommt unser berühmtes Kreuzfeuer. Klemmbausteine sind für dich?
Arbeit.
Technik oder Systemstein?
Technik.
Genoppt oder gefliest?
Gefliest.
Sticker oder Print?
Print.
Set oder Muck?
Set.
Ritter oder Piraten?
Piraten.
Lego oder Alternative?
Da lacht er.
Alternative.
Einfache. Ja.
Alles andere wäre falsch.
Einfache oder schwere Sets?
Einfache Sets.
PDF-Anleitung oder gedruckt?
Gedruckt.
Legostein oder Klemmbaustein?
Klemmbaustein.
Ja, sind wir durch? Hat nicht wehgetan? Dann sagen wir an dieser Stelle, Fabian, danke, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast, da wir natürlich ein Audioformat sind. Auch für dich heute nochmal die zweite Chance. Möchtest du heute noch jemanden grüßen?
Boah, ja, schon. Mein ganzes Team. Bin mir sicher, dass es irgendwann anschauen hört. Ja, anschauen werdet. Also natürlich anhören werdet. Sonst, ich bin wahnsinnig stolz, sage ich mal, auf mein ganzes Team, dass die wirklich Tag und Nacht daran arbeiten und ich bin mir sehr sicher, dass wir unsere 76 Sets dieses Jahr rausbringen und das wirklich absolut durchrocken und Stonehieb auf eine ganz andere Welle raufschießen werden. Danke für die Einladung.
Ja, dann sage ich danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und nicht vergessen, am besten jetzt auf brickbot.de gehen, diese Podcast-Folge auswählen und mit der Kommentarfunktion uns gerne ein Feedback hinterlassen. Ja, ich bin jetzt raus für heute, sage tschüss Fabian, tschüss ihr da draußen und tschüss Simon.
Ciao.
Tschüss.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn du uns auf den bekannten Podcast-Plattformen folgen würdest. Somit erhältst du dann automatisch eine Benachrichtigung, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben.
Jawohl, das war's.
Alle Infos, Episoden und Gäste findet ihr auf unserem Blog unter brickpod.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch. Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Diese Sendung wurde euch präsentiert durch BrickTracker.de, dein Lego-Preisvergleich im Internet. Mit BrickTracker verpasst du ab sofort keine tollen Angebote mehr. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Lars, Laszlo und Simon von BrickPod.de.